Liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich mit der Liebe unseres Herrn, alle, die heute Abend hierher gekommen sind, auch alle, die zu Hause per Livestream auch mithören. Wir wollen heute das Wort Gottes weiter betrachten und bevor wir damit beginnen, lass uns noch aufstehen zum Gebet und beten. Danke, Jesus Christus, dass du unser Herr und unser Erlöser bist. Danke, Herr, dass du uns nicht in Unwissenheit gelassen hast, sondern du hast uns dein Wort geschenkt und deinen Willen offenbart, deinen Weg gezeigt, den wir gehen sollen. Wir danken dir auch für das Wort, welches wir heute betrachten werden und bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns in deine Wahrheit führst. Dein Wort ist die Wahrheit und dass du uns hilfst, auch dein Wort zu hören, richtig zu verstehen und es auch richtig in unserem Leben anzuwenden. Bitte segne es, diese Bibelstunde. Amen. Wir schlagen auf und lesen den Abschnitt aus dem Titusbrief, Kapitel 1, Verse 10 bis 16 lesen wir diesen Abschnitt. Heute werden wir diesen Abschnitt abschließen. Es ist ein schwerer Text, ein harter Text, ist, nicht sehr angenehm, über diesen Text zu lesen. Und doch ist es das Wort Gottes. Auch das muss man darüber lesen und darüber sich Gedanken machen, auch versuchen, das auch richtig zu verstehen. Wir lesen 1. Titus 1 von Vers 10. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Irgendwie der Hall ist heute so stark. Ich weiß nicht, woran das liegt. Danke. Ja, wir haben jetzt längere Zeit so eine Pause gehabt und ich hoffe, dass wir nicht alles vergessen haben, was wir im Titusbrief jetzt machen. Deswegen lass uns kurz wiederholen, so die Hauptinhalte vom letzten Mal. Nun zuerst zum Titusbrief selbst. Was ist der Hauptgedanke des Titusbriefes? Kann jemand das sagen? Wir haben das schon mehrmals wiederholt, immer wieder dasselbe, aber vielleicht ist das so sitzen geblieben. Was ist der Hauptgedanke des Titusbriefes? Bitte? Gesunde Lehre? Oder? Ist ein bisschen schwierig so zu behalten, ja? Ja, das hat was damit zu tun. Grundsätze für effektive Evangelisation, das ist so das Hauptthema. Also wie kann man effektiv Menschen mit dem Evangelium erreichen? Und dazu gehören zwei wichtige Dinge. Und das gehört auch zum Hauptthema des Titusbriefs. Eins wurde schon genannt, gesunde Lehre. Was noch? Was ist das Zweite? Junge Leute haben ein besseres Gedächtnis. Nicht alle auf einmal sagen was? Was ist das Zweite? Gut. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens, sagt man, ja? Heilige Lebensweise und gesunde Lehre. Also die zwei, das sind Komponenten, wichtige Teile, um effektiv Evangelisation zu machen oder zu evangelisieren. Es ist unentbehrlich, heilige Lebensweise zu haben und gesunde Lehre zu haben.
Also nicht irgendwelche Sonderlehren, auch nicht irgendwie leben, sondern das muss eindeutig sein, auf Jesus ausgerichtet sein. Der Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, von Vers 10 bis 16 hier, Paulus gibt Anweisungen, wie Titus auf der Insel Kreta, wie er mit bestimmten Leuten da umgehen soll. Und er sagt hier, dass Titus soll die Kreter scharf zurechtweisen. Es wird kein schmeichelhaftes Zeugnis über die Kreter hier abgelegt. Und Titus soll sie hart angreifen, damit sie im Glauben gesund werden und auch im Glauben gesund bleiben und damit sie nicht auf Legenden und Gebote der Menschen achten, die von der Wahrheit sich abgewendet haben. Die Kreter sind keine einfachen Gesellen. Sie sind kompliziert. Sie sind faul, sagt Paulus. Sie sind streitsüchtig und geschwätzig, also lieben sehr, sehr viel diskutieren und reden. Und sie sind stur und eigensinnig. Nun, zum Glück gibt es solche Menschen heute nicht mehr. Das ist unser Glück. Ja, sonst hätten wir wirklich auch nicht leicht in unserem Leben. Ja. Diese Verse 1 von 10 bis 14, die haben wir letztes Mal bis Vers 14 haben wir betrachtet. Heute werden wir Verse 15 und 16 betrachten. Diese Verse, sie schließen diesen Abschnitt über den Umgang mit den Kretern ab. Vers 15 spricht ein allgemein gültiges Prinzip an, das werden wir heute betrachten. Und Vers 16 liefert noch abschließende Gedanken über die Kreter und auch über bestimmte Menschen, die im Vers 15 angesprochen werden. Also so viel zur kurzen Wiederholung. Gibt es Fragen vielleicht, aber ich glaube, nach solcher langen Pause, da sind alle Fragen geklärt, da hat man nur Antworten. Aber doch, wenn jemand eine Frage hat zum letzten Teil oder zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben, bitteschön. Gut, dann gehen wir weiter. Vers 15. Es wird hier in dem 15. Vers ein allgemeingültiges Prinzip angesprochen. Also das betrifft nicht nur die Kreter, sondern das betrifft alle Menschen und auf jeden Fall betrifft das auch uns. Das betrifft, dieses Prinzip lautet einfach: Reinheit und Unreinheit kommen nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. So, über dieses Prinzip werden wir gleich sprechen. Vers 15. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Hier werden zwei Kategorien von Menschen erwähnt: die Reine und dann Befleckte und Ungläubige. Oder Unreine wird übersetzt: Unreine und Ungläubige. Also auf einer Seite sind Menschen, die rein sind, auf der anderen Seite sind Menschen, die nicht rein sind oder befleckt, unrein, ungläubig. Es geht hier nicht um körperliche oder um äußerliche Reinheit oder Unreinheit. Nicht um Hygiene geht es hier. Es geht hier um geistliche Reinheit und um geistliche Befleckung oder um geistliche Unreinheit. Nun, ein paar Fragen. Wodurch wird ein Mensch geistlich befleckt und unrein? Was meinen wir darüber? Wie? Durch die Sünde, richtig. Wodurch wird ein Mensch geistlich rein? Bitte? Bitte lauter, ich bin ein alter Mensch, höre schlecht. Aha. Sehr gut, danke schön. Durch das Blut Jesu Christi, ja? Richtig, ja. Was macht einen Menschen geistlich unrein oder rein? Nun, diese Frage wurde schon beantwortet. Also praktisch durch Sünde wird der Mensch befleckt und unrein. Und durch die Reinigung durch Jesu Blut wird der Mensch wird rein. Das Thema Reinheit oder Unreinheit ist ein sehr starkes Thema der Bibel und ganz besonders des Alten Testaments. Und die Juden, für die Juden war das bis heute ist es ein großes Thema.
Und in bestimmten Dingen sind sie bis heute hängen geblieben und leider kommen, dringen nicht zur Wahrheit durch. Aber das Verständnis von Reinheit und Unreinheit hat sie sehr geprägt. Eigentlich die Juden waren damals, kann man schon sagen, das sauberste Volk unter allen Menschen. Wie oft sie sich gewaschen haben, da haben sich die Heiden nicht mal dran gedacht. Und sie haben sich manchmal jeden Tag mussten sie auch Kleider waschen und alles waschen, je nachdem wie die Rituale waren. Also Waschungen, Reinheit, auch körperliche Reinheit war sehr, sehr wichtig für die Juden gewesen. Und deswegen ist auch hier kein Wunder, dass auch hier auf Kreta diese Diskussionen, die da gab, die es gab und die Leute hier, die folgten jüdischen Legenden. Also wir sehen hier jüdische Einflüsse, dass da sehr wohl um diese Fragen auch ging. Reinheit, nicht was unrein ist, was ist rein, was darf man nicht anfassen, berühren, essen und so weiter. Und aus diesem Grund höchstwahrscheinlich Paulus spricht in Vers 15 dieses Thema an. Also durch die Sünde wird der Mensch unrein. Das ist ein sehr wichtiges biblisches Prinzip. Gibt's viele Bibelstellen, aber hier eine, Jesaja 64, Vers 5. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. So auf eine poetische Weise wird hier beschrieben, diese Verunreinigung durch Sünde. Also ein Mensch wird unrein, nicht durch irgendwelchen äußerlichen Schmutz, sondern durch Sünde. Und das Blut Jesu Christi wird, macht das Mensch, den Menschen rein, also durch das Blut Jesu Christi. Und nur durch das Blut Christi kann der Mensch rein werden. In Johannes 1, Vers 7, die bekannten Worte, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also Sünde befleckt, macht unrein und das Blut Jesu reinigt, macht rein. Sünde ist nicht materiell, das müssen wir beachten in dieser Frage. Also Sünde kann man nicht in Form eines Gegenstandes darstellen, sagen, das ist Sünde jetzt, hier liegt die Sünde oder das ist Sünde. Sünde ist kein materieller Gegenstand, Sünde kann man nicht sehen, mit bloßen Augen. Sünde kann man nicht riechen, sie kann man nicht antasten oder schmecken. Sünde hat einen geistlichen Charakter. Also das Wesen der Sünde ist, hat geistlichen Charakter, also nicht materiellen Charakter. Und aus diesem Grund kann eine Sünde nicht durch materielle Dinge bewirkt oder erzeugt werden. Also wer heute noch denkt, dass wenn ich etwas berühre, dass dadurch ich mich unrein mache, der denkt nicht biblisch. Es ist zwar alttestamentlich, gibt es solche Situationen, aber das Alte Testament sagt uns die Kolosserbrief ganz deutlich, es ist der Schatten auf das, was kommen soll, Christus. In Christus haben wir jetzt die volle Offenbarung über diese Fragen. Also durch Gegenstände, irgendwie, die man anfassen kann oder nehmen, irgendwo verstecken kann, vernichten kann, dadurch kann man keine Sünde erzeugen. Die Sünde entsteht nicht durch materielle Dinge, wird auch nicht dadurch bewirkt. Weil Sünde geistlichen Charakters ist, muss auch der Erzeugungsort der Sünde geistlichen Charakters sein. Die Sünde kann man nicht erzeugen, zum Beispiel irgendwie hier in der Tasche. Werde ich Sünde erzeugen, dann plötzlich ist die Sünde da. Das geht nicht. Ich kann nicht in einem Zimmer jetzt die Sünde irgendwie erzeugen. Die Sünde kann nur in einem geistlichen Ort oder des geistigen Charakters der Ort muss sein. Nur dort kann die Sünde erzeugt werden. Und die Bibel sagt uns sehr eindeutig, wo und wie Sünde oder Sünden in unserem Leben entstehen. Nun, wo entstehen unsere Sünden? Was kennen wir die Antwort darauf, auf diese Frage? Also wo, in welchem Raum entstehen Sünden in unserem Leben? Sind wir alle damit einverstanden? Ja, das ist eine sehr wichtige biblische Wahrheit. Die darf auf keinen Fall ignoriert oder so gering geschätzt werden. Die Sünde entsteht in unserem Herzen. Und das Herz ist wieder gemeint, nicht unser physisches Herz, sondern der geistliche Raum, der innen, der inwendige Mensch.
oder das Zentrum unseres inwendigen Menschen. Hier ein paar Bibelstellen, Matthäus 15, Vers 11 und 18. Jesus sagt, nicht das, was zum Mund hineinkommt, also von außen, und zwar materielle Dinge wie Essen, Trinken, das ist alles materielle Dinge, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Gut, man könnte sagen, ja okay, wer sich ergibt, ja, also, übergibt, ja. Also das kommt aus dem Mund raus. Nein, 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 das ist auch materiell. Das hat Jesus nicht gemeint. Das verunreinigt den Menschen, das kann nur die Kleider verunreinigen, aber nicht den Menschen. Dann in Vers 18 betont Jesus, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Also es geht hier nicht um materielle Dinge. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Und noch eine Stelle, Markus 7, 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Also der Mensch wird verunreinigt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das ist scheinbar ja klar, deutlich und verständlich, aber sehr oft wir vergessen dieses Prinzip und dann verhalten wir uns ganz, ganz falsch in Fragen Reinheit und Unreinheit, was rein ist, was nicht rein ist. Dieses Problem haben die Kreter gehabt und nicht nur die Kreter, auch heute treten dieses Problem sehr oft auf. Also das Herz des Menschen ist der Ort, wo Sünde entsteht. Also das Herz des Menschen, praktisch mein Herz. Meine Sünde, die ich tue, sie entstehen in meinem Herzen. Und Sünde kann nicht von außen in den Menschen hineinkommen. Das geht nicht. Niemand und nichts kann den Menschen zur Sünde zwingen. Das geht nicht. Verführen, betrügen, das kann man. Aber nicht zwingen zur Sünde. Die Entscheidung zur Sünde, die wird im Herzen getroffen. Also Sünde kommt immer aus dem Menschen, aus dem Herzen des Menschen, aus dem Inneren des Menschen. Und ja, Versuchungen und Anfechtungen können von außen ihren Einfluss haben, aber die Entscheidung zur Sünde wird im Herzen getroffen. Also das sind sehr wichtige Prinzipien, die uns sehr hilfreich helfen werden, wenn wir sie beachten, wenn wir sie nicht vergessen. Wie schnell beschuldigen wir alles andere, wenn wir gesündigt haben? Ja, ich wäre nicht so zornig, wenn du mich nicht geärgert hättest. Kennen wir das? Also, ich habe meinen sündigen Zorn ausgegossen, weil jemand mich geärgert hat. Aber die Bibel sieht es anders. Nein, du hast deinen sündigen Zorn ausgegossen, weil in deinem Herzen etwas geschah, was Gott nicht gefällt. Aus diesem Grund. Nicht jemand anderer, niemand kann dich zwingen, zur Sünde zwingen. Zur Sünde entscheidest du in deinem Herzen. Noch eine Stelle, Jakobus 1, ist ein bisschen anderes Prinzip, wird hier erklärt, Jakobus 1, 14 und 15. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier wird erklärt der Werdegang der Sünde. Und bitte beachten wir, der Satan wird hier nicht erwähnt. Ich will den Satan überhaupt nicht in Schutz nehmen. Nicht mein Interesse. Aber oft, wir machen es einfach, wir sagen, ja, der Satan ist schuld daran. Er hat mich dazu gebracht, dass ich gesündigt habe. Gute Ausrede, aber die Bibel sieht es anders. Hier wird der Satan nicht erwähnt. Andere Menschen werden hier nicht erwähnt. Ja, wenn sie hätte sich anders angezogen, dann hätte ich anders reagiert. Faule Ausrede. Oder noch irgendwas. Andere Menschen werden hier nicht erwähnt. Nicht, weil jemand was mir gezeigt hat oder was ich ja, auf mich zukam oder was weiß ich, was ich gesehen, gerochen habe und deswegen, dann musste ich sündigen. Die Welt wird hier nicht erwähnt in diesem Vers. Die Welt ist nicht daran schuld, dass du sündigst.
Auch der Satan ist nicht schuld daran. Er kann daran beteiligt sein, auch die Welt, auch andere Menschen, natürlich. Aber nicht im Sinne der Entscheidung zur Sünde. Nicht im Sinne der Entschlossenheit, jetzt werde ich so und so handeln. Da kann weder Satan noch Menschen noch die Welt uns dazu zwingen. Die Quelle der Sünde ist das Herz des Menschen. Die Quelle der Sünde ist das Herz des Menschen. Und deswegen werden wir in der Bibel so eindringend dazu aufgerufen, über unser Herz zu wachen. Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Deswegen ist es von solcher Bedeutung, dass wir unser Herz behüten, bewachen. Mehr als alles andere. Oft, wir behüten, bewachen viele Dinge im Leben. Jemand sein Auto, dass es nicht verkratzt wird, der andere irgendwelche Geräte, der dritte seinen eigenen Ruf versucht er zu bewahren, dass er niemand was Schlechtes über mich sagen kann. Okay, aber was ist mit deinem Herzen? Das sollte mehr bewacht werden als alles andere. Aus diesem Grund, weil das ist so ein entscheidender Punkt in uns, Platz, Ort, wo eigentlich entweder Sünde entsteht oder auch Dinge entstehen, die Gott verherrlichen können. Weil Sünde geistlichen Charakters ist, kann sie nicht durch materielle Gegenstände erzeugt werden. Das ist das Prinzip. Die Sünde ist geistig von ihrem Wesen. Deswegen können materielle Dinge sie nicht erzeugen. Und deswegen sind alle Gebote und Regeln, was man essen darf oder was man anfassen darf oder nicht darf, solche Gebote sind nutzlos, wenn dadurch die Reinheit des Menschen erreicht werden sollte. Wenn jemand versucht, dadurch, dass er sich richtig ernährt und richtige Dinge berührt, rein zu bleiben, dann ist er auf dem Holzweg. Das ist ganz daneben, weil die Sünde kann nicht durch materielle Dinge, Gegenstände erzeugt werden. Auch die Unreinheit kann nicht durch materielle Dinge erzeugt werden. Das Wort aus Kolosser 2, Verse 20 bis 21, das wird dadurch noch mehr verständlich, wenn wir dieses Prinzip im Hinterkopf behalten. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Weil aus diesem, wozu macht ihr das? Das hat keinen Sinn. Weil es eben, das bringt nicht das, was du denkst. Du denkst, dass du, wenn du das nicht berührst, dann bleibst du rein. Oder wenn du das berührst, wirst du unrein. Es geht nicht darum, was man darf oder nicht darf, sondern es geht darum, was man damit bezwecken will. Und da sagt Paulus, das ist falsch. Also das sind Grundsätze der Welt und ihr seid für sie gestorben, für diese Grundsätze der Welt. Und die Sünde kann nicht durch materielle Gegenstände erzeugt werden. Unreinheit und Befleckung entstehen durch Sünde und Reinheit entsteht durch das Blut Christi. Und jetzt, das Blut Jesu ist auch nicht materiell. Wir können sagen, Moment. Am Kreuz auf Golgatha ist doch materielles Blut Jesu geflossen. Das stimmt, aber dieses materielle Blut Jesu ist heute nicht mehr aufzufinden. Es kann niemand wissen, wo das ist. Und von der Menge war es genauso wie auch bei uns, allen Menschen, nicht mehr. Und nicht dieses materielle Blut Jesu hat die Bedeutung, die reinigende Wirkungskraft, sondern der geistliche Charakter des Blutes Jesu. Der hat die Bedeutung und deswegen, das Blut, wie unser Chor singt, ist über Meere und Täler und Berge, das Blut Jesu. Das ist nicht gemeint materielles Blut, so viel Blut gab es nicht bei Jesus. Aber geistlich gesehen, das Blut Jesu reinigt alle Sünden und Sünden gibt es sehr, sehr viele in der Welt. Also die reinigende Kraft des Blutes Jesu ist auch geistlichen Charakters. Also die Reinigung geschieht auch im inneren Menschen. Da, wo die Sünde entsteht, da geschieht auch die Reinigung. Also am Herzen, am Gewissen, an der Seele, an der Gesinnung des Menschen. Da entsteht Sünde und da geschieht auch die Reinigung. Man ist ja logisch, wenn ich hier einen Flecken dreckig gemacht habe oder habe ich einen Dreck hier, will ich reinigen. Das nützt mir nicht, wenn ich dort reinigen werde. Ich muss hier reinigen. Und genauso, die Sünde entsteht im Herzen und da muss Reinigung geschehen. weil sie im Herzen entstanden ist. Deswegen spricht die Bibel so viel über reines Herz, über gereinigtes Herz, gereinigtes Gewissen und so weiter. Also die Reinheit, die wird nicht äußerlich bewirkt, sondern innerlich. Genauso wie die Unreinheit, sie wird nicht äußerlich bewirkt, sondern innerlich. Die Reinheit auch, die wird nicht äußerlich, sondern innerlich wird sie bewirkt. Die Reinheit kommt nicht von außen in den Menschen hinein. Nicht von außen irgendwie wird sie eingeflößt, sondern sie wird durch das Blut Jesu innerlich im Menschen erzeugt und bewirkt. Also auch Reinigung ist ein geistlicher Prozess und Reinheit hat auch einen geistlichen Charakter. Also versuchen wir das zu behalten. Die Sünde hat einen geistlichen Charakter, die Unreinheit hat geistlichen Charakter und das Blut Jesu hat geistlichen Charakter und die Reinheit, die das Blut Jesu bewirkt, hat auch geistlichen Charakter. Und alles geschieht im Herzen. Das Herz wird, dort entsteht die Sünde und dort entsteht auch die Reinigung. Und dann, es wirkt sich auf alles, auf den ganzen Menschen aus. Und jetzt zu unserem Text, zurück zu unserem Text. Den Reinen ist alles rein. Nun, worum geht es hier? Geht es hier darum, dass jetzt gut, wer rein ist, der kann machen, was er will. Ist alles rein. Also gibt es keine Grenzen, keine Verbote, keine Regeln, nichts. Geht es darum? Es geht hier nicht darum, was erlaubt oder was nicht erlaubt ist. Also darum geht es hier nicht, weil in der Bibel wird sehr viel geschrieben an Menschen, die rein sind, werden viele Dinge geschrieben, was erlaubt, was nicht erlaubt ist, auch im Neuen Testament. Also hier geht es nicht darum, den Reinen ist alles rein, das bedeutet jetzt, es gibt keine Verbote für die Reinen. Das wäre falsch, sowas zu behaupten. Es geht hier nicht darum, dass ein gereinigter Mensch kann alles machen, was er will. Auch darum geht es hier auch nicht. Es geht hier darum, dass ein Mensch, der durch Christi Blut gereinigt ist, dass er durch materielle Gegenstände nicht verunreinigt werden kann. Darum geht es. Den Reinen ist alles rein. Der Rein, wer von Blut Jesu Christi gewaschen ist, es ist nicht verboten, anzutasten, berühren etwas oder was essen oder so, ist alles rein für ihn. Er wird nicht dadurch verunreinigt. Das geht nicht, weil er rein ist, weil die Verunreinigung nicht von außen nach innen entsteht, sondern von innen nach außen. Die Kreter haben ja gerne auf Gebote der Menschen geachtet. Und diese Gebote sind meistens darauf ausgerichtet, was man essen darf und was man nicht antasten darf und so weiter. Und besonders die Juden bis heute, sie lieben diese Themen. Auch die messianischen Juden, sie lieben diese Themen. Was essen kann und trennen und so weiter. Bis heute, sie kleben so wie Fliegen an diesen Themen. Und diese Gebote sind ja meistens darauf ausgerichtet, dieses Reinheits-, Unreinheitsverständnis, also auf materielle Gegenstände, wie man mit ihnen umgeht. Paulus sagt, dass ein Mensch, der durch das Blut Jesu gereinigt ist, kann nicht durch solche Dinge verunreinigt werden. Deswegen ist den Reinen ist alles rein. Ein Reiner kann sich nicht durch materielle Dinge sich verunreinigen. Für ihn ist alles rein, weil seine Reinheit nicht äußerlich, sondern innerlich erzeugt wurde. Deswegen von außen kann man die Reinheit nicht verletzen. Den Befleckten, weiter steht geschrieben, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Hier werden die Befleckten und die Unreinen, sie bilden den Gegensatz zu den Reinen. Also den Reinen ist alles rein, aber den Befleckten und Ungläubigen, die sind das Gegensatz für die Reinen. Für sie ist alles unrein. Warum ist für die Reinen ist alles rein und für die Befleckten oder für die Unreinen oder für die Ungläubigen, alles ist unrein. Vielleicht möchte jemand dazu sich äußern, Gedanke sagen, bitteschön. Hebt einfach die Hand auf, das Mikrofon wird euch gebracht, dann kann man das mitsprechen, wenn jemand möchte. Also warum ist das für die Unreinen, also für sie ist alles unrein? Kann man das Mikrofon bitte? Einen Moment.
Durch ihre Gedanken wird alles unrein, weil ihre Sinn nicht rein.
Durch was?
Durch ihre Gedanken, ihre Sinn des Herzens.
Ja, das, was hier im Vers 15 steht, ja?
Ja, ja.
Dass ihre Gesinnung ist unrein befleckt. Aber warum, wieso ist alles unrein für sie? Oder warum? Ja, bitte.
Ja, weil sie durch das Blut Jesu nicht gereinigt wurden. Deswegen, man, in einem Menschen ist nichts Gutes, so sagt die Bibel, ja, genau. Mhm.
Dankeschön. Ja, sie sind nicht gereinigt worden durch das Blut Jesu. Sie sind inwendig unrein. Und deswegen, egal was sie tun, sie haben unreine Motive, unreine Denkweise. Aus diesem Grund ist für sie alles unrein, was sie machen. Weil auch bei ihnen ist ihre Unreinheit sie nicht äußerlich erzeugt wird, sondern innerlich. Sie sind vom Kern auf unrein. Also ihr Herz ist nicht gereinigt. Und sie wird innerlich erzeugt, ihre Unreinheit. Und ihre Unreinheit kommt nicht von außen in sie hinein, sondern sie kommt von innen, aus ihnen heraus. Und deswegen, egal was sie sind unrein und sie verunreinigen noch mehr, weil es von ihnen rauskommt. Also nicht die materiellen Gegenstände erzeugen in ihnen die Unreinheit. Sie sind unrein nicht, weil sie bestimmte Dinge essen und trinken oder bestimmte Dinge berühren oder bestimmte Dinge tun. Nicht deswegen, sondern sie, weil sie unrein sind, deswegen tun sie diese Dinge. Aber diese Dinge können sie nicht unrein machen. Und deswegen ist es egal, was die Unreinen machen, was sie essen, was sie anfassen. Für sie kann nichts rein sein, weil sie selbst innerlich unrein sind. Es ist wie, wenn man ein Stück, Entschuldigung für den Vergleich, aber ein Stück einfach Dreck nimmt und versucht, es reinzukriegen. Das funktioniert nicht. Es ist durch und durch dreckig. Schmutz muss weg. Es ist so ein Zustand, wenn ein Mensch, wenn er durch das Blut Jesu nicht gereinigt ist, dann in ihm ist kein Keim der Reinheit, ist nicht vorhanden, ist nicht da. Und deswegen, für ihn kann nichts Reines sein, weil seine Motive, seine Beweggründe sind nicht gereinigt. Sie sind nicht auf Gott ausgerichtet. Diese innerliche Unreinheit wird noch mehr verdeutlicht durch die Worte, nächste Worte, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Also ihre Gesinnung, ihre Denkweise, ihre Beweggründe, ihre Motive, warum machen sie das? Das heißt nicht, dass die Unreinen oder die Ungläubigen, wie sie hier genannt werden, dass sie nie was Richtiges machen. Die machen viel Richtiges. Aber das für sie ist trotzdem unrein alles, weil ihre Motive, ihr Herz nicht gereinigt wurde. Gewissen, Gesinnung, also der innerliche Mensch, das Herz, das alles gehört zum innerlichen Menschen. Die sind befleckt. Und die Befleckten achten nicht auf die Reinheit ihres Herzens. Sie behüten ihr Herz nicht. Sie wachen nicht über ihr Herz. Sie ringen nicht danach, rein in ihrem Denken, in ihrem Gewissen und ihrer Gesinnung zu sein. Sie ringen nicht danach. Sie machen sich Sorgen um andere Dinge, wie zum Beispiel, ist es erlaubt oder ist es verboten? So denken ja die Ungläubigen genauso. Was ist erlaubt, was ist verboten? Werde ich dafür bestraft? Werde ich dafür belohnt? Habe ich Recht? Das ist eine sehr wichtige Frage für sie. Habe ich Recht? Ist das wohl nicht, ist das wohl falsch? Jeder möchte Recht handeln. Ist das richtig oder falsch? Diese Fragen sind wichtig für sie. Was habe ich davon? Das ist eine wichtige Frage. Wenn ich das und das tue, was habe ich davon?
Oder was werden die Menschen über mich denken? Das ist eine Denkweise der unreinen Menschen. Was werden die Menschen über mich denken? Die Meinung der Menschen ist sehr, sehr wichtig für sie. Danach orientieren sie sich. Werden Menschen mich verurteilen? Nein, dann mache ich das nicht. Auch Ungläubige machen das genauso. Die sagen nicht, mir ist egal. Nein, nicht alle sind so. Es sind viele, die sagen, ich werde niemals zulassen, dass über mich was Schlechtes gesagt wird. Und dann achten sie penibel darauf, was sie machen, damit, wo ist der Nachbar, sieht er mich, oh, jetzt mache ich das und das. Nicht alle machen so, aber solche Menschen gibt es, unter ihnen auch. Oder wie kann ich mehr Vorteile für mich bekommen? Wie kann ich so machen, dass es mir noch besser geht und so weiter? Das sind Fragen, die sie beschäftigen, aber nicht die Reinheit ihres Herzens. Wie rein ist mein Herz? Wie sehr ist mein Herz auf Jesus ausgerichtet? Diese Fragen interessieren die Unreinen nicht. Das ist für sie nicht von Bedeutung. Ihnen geht es nicht vordergründlich um Jesus, um Gott, um Gottes Ehre und Heiligkeit. Darum geht es den Unreinen nicht. Ihre Gesinnung ist nicht darauf ausgerichtet, dass der Wille Jesu in Erfüllung geht in ihrem Leben oder dass Jesus verherrlicht wird. Nicht darauf ist ihre Gesinnung ausgerichtet. Ihre Gesinnung und auch ihr Gewissen sind befleckt. Und deswegen, sie kümmern sich nicht um Jesus. Jesus ist ihnen egal. Sie selbst aber, das ist für sie sehr wichtig, was ich davon habe, wie ich mich fühle, wie die anderen über mich denken und werde ich geehrt oder nicht geehrt, das ist wichtig für sie. Aber was Jesus über mich denkt oder wird Jesus dadurch verherrlicht, das ist schon eine unbedeutende Frage. Hier wird gesagt, auch den Befleckten und Ungläubigen, diese zwei Worte noch. Wer wird hier mit Ungläubige gemeint? Also die Befleckten ist verständlich, also die Befleckten, die sind eben, wo die inwendig nicht gereinigt sind oder unrein geworden sind. Ungläubige, was sind das für Menschen? Es könnten zwei Möglichkeiten geben, also zwei Varianten dafür, wer diese Ungläubige oder mit Ungläubigen gemeint ist. Also erste Variante ist, das sind die unbekehrten Menschen. Sie glauben nicht an Gott vielleicht oder sie glauben schon an die Existenz Gottes wie die meisten Menschen, aber sie haben zu Gott keine Beziehung, keine persönliche Beziehung, keine rettende Beziehung. Sie wurden nie mit dem Blut Jesu Christi gewaschen. Gereinigt. Das sind Menschen, die nicht gerettet sind, nicht wiedergeboren. Das ist eine Möglichkeit, wer hier mit Ungläubigen gemeint ist. Aber mit Ungläubigen können auch bekehrte Menschen gemeint werden. Menschen, die sind bekehrt, aber Gott ungehorsam. In bestimmten Aspekt. Irgendwo vielleicht sogar ganz, ganz stur. Das kennen wir aus dem Leben. Ja? Ein Mensch, er ist bekehrt, getauft, aber ist ungehorsam in bestimmten Bereichen, vielleicht sogar in mehreren, führt ein ungehorsames Leben Gott gegenüber. Das können Christen sein, die Gott ungehorsam sind oder aufgehört haben, ihr Herz zu behüten und die Verunreinigung des Herzens ist bei ihnen auch vorhanden. Christen, das könnten Christen sein, die Unreinheit bewusst in ihrem Leben dulden. Es ist möglich. Deswegen dieses Reine und Unreine, das ist so eine Mischung. Kann ich sagen, ich bin rein? Ja, ich bin rein, Gott hat mich gewaschen. Kann ich sagen, dass in meinem Herzen keine Sünde entsteht? Das kann ich nicht sagen. Also bin ich dann rein oder unrein? Unrein. Es kann so eine Mischung sein. Mischung geben. Wer rein ist, für den ist alles rein. Und wer unrein ist, für den ist alles unrein, sagt Paulus. Weil Reinheit und Unreinheit nicht äußerlich erzeugt werden, sondern innerlich im Herzen und im Denken und im Gewissen. Also deswegen ist es alles rein oder alles unrein. Weil die Reinheit entsteht nicht außerhalb des Menschen, sondern innerhalb des Menschen. Wenn der Mensch die Quelle der Unreinheit in sich trägt, dann, egal welche Gegenstände, sie werden ihn nicht zur Reinheit verhelfen können.
Und wir gehen gleich zum nächsten Vers und dann anschließend, wenn noch Fragen oder Ergänzungen sein werden. Vers 16, der nächste Vers gibt uns noch zusätzliche Informationen über die Befleckte und Ungläubigen. Wir lesen, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Also diese Menschen, die Paulus als unreine und Ungläubige bezeichnet, es sind Menschen, die Gott nicht ablehnen. Das sind keine Atheisten. Die geben vor sogar, sie behaupten, Gott zu kennen. Sie sagen sogar, ja, ich kenne Gott. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Es ist möglich. Sicher, jetzt spekuliere ich ein bisschen, wie weit kann man hier gehen? Sind das Menschen, die auch wiedergeboren sind, weil sie Gott auch kennen oder so? Weiß ich nicht. Sollte man hier nicht so tief reingehen. Aber auf jeden Fall, das sind Menschen, die Gott nicht ablehnen und sie sagen, sie kennen Gott. Andere Übersetzungen sagen, sie bekennen es oder sie behaupten, Gott zu kennen. Oder sie geben vor, Gott zu kennen. Sie wollen als Gläubige, als Christen rüberkommen. Und das macht das Ganze etwas komplizierter für uns, das Ganze richtig einzuordnen. Es wäre einfacher, wenn es hier gesagt wäre, würde einfach, das sind Gottesleugner, Atheisten, Heiden. Die haben mit Gott nichts zu tun und sie, das wäre einfach. Aha, das ist die Gemeinde, sind Gläubige und diese ganz klar draußen. Aber so ist es hier nicht. Diese Menschen, die sind nicht weit entfernt, sagt Paulus. Und man weiß gar nicht, spricht Paulus über die Gemeinde oder spricht er über alle Kreter auf der Insel einfach, aber die Gemeinde gehört auch dazu. Oder hier wird das nicht so klar getrennt voneinander. Und die geben vor, Gott zu kennen. Diese Menschen, sie bekennen Gott und sind trotzdem ungläubig. Das ist das Traurige. Sie bekennen, Gott zu kennen und sind trotzdem ungläubig. Und sie sagen, sie wissen alles Bescheid und sind trotzdem unrein und befleckt. Das ist sehr traurig. Es ist nicht einfach, diese Menschen zu entlarven. Es ist nicht einfach, diese Menschen auch richtig so einzuordnen. Es ist nicht so einfach. Es ist kompliziert. Mit den Werken verleugnen sie Gott. Also sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken, mit ihren Werken, verleugnen sie ihn. Das Herz des Menschen wird durch seine Werke sichtbar. Das ist auch, was die Bibel ganz klar lehrt. Nicht das zählt, was der Mensch möchte oder was er sein möchte, oder was er gern hätte. Nicht das zählt, sondern das zählt, was er tut. Auch nicht das zählt, was der Mensch behauptet. Auch nicht das, was der Mensch sagt, nicht das zählt am Ende, sondern seine Werke zählen. Nicht das, was der Mensch tut. Matthäus 17, Verse 16 und 20. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Noch einmal sagt Jesus dasselbe. An ihren Früchten, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Nicht an den Worten, nicht an den Lehren. Nicht immer kann man an den Lehren erkennen, den Menschen. Aber an den Früchten, an den Werken kann man immer erkennen, was es für ein Mensch ist. Es ist möglich, mit den Worten Gott zu bekennen und mit den Werken ihn zu verleugnen. Das ist möglich. Und das ist eine Warnung für uns. Wir bekennen Gott, jawohl. Wie ist es mit unseren Werken? Bestätigen wir das, was wir bekennen? Unsere Werke bestätigen das oder unsere Werke streichen das durch? Was wir bekennen. Jemand sagt also, oder unterstreichen unsere Werke das, was wir sagen, oder durchstreichen sie das, was wir sagen. Wir kennen diesen Satz, deine Taten reden lauter als deine Worte. Ja, das stimmt, weil an den Werken, an den Früchten wird man euch erkennen. Und das Ergebnis davon, also wenn Worte und Werke nicht zusammenpassen, das Ergebnis ist, Gott wird geleugnet. Das ist das Schreckliche. Gott wird geleugnet. Sie leugnen ihn. Das ist nicht nur einfach, ja, die sind ein bisschen nicht perfekt oder ja, sie sind schwach, sie sind schlecht. Sie leugnen Gott oder verleugnen Gott. Gott wird verleugnet. Es wird gesagt, dass er der Herr sei, aber es wird nicht nach seinem Willen gehandelt. Jeder Mensch, der Gott bekennt, sagt, dass Gott ist der Herr, dass Jesus ist der Herr. Er ist der König. Und im gleichen Zuge, derselbe Mensch, der das gesagt hat, geht er von der Kanzel runter und tut Dinge, die dem König überhaupt nicht gefallen. Und dem Herrn auch nicht gefallen. Kennen wir das? Ich kenne das aus meinem persönlichen Leben. Es wird gesagt, dass Gott der Wichtigste sei, aber nicht er wird durch die Werke geehrt. Auch das wird gesagt, wird behauptet, Gott ist der Wichtigste. Das Wichtigste im Leben ist Gott. Aber alles, was ich tue, ist nicht darauf ausgerichtet, damit Gott geehrt wird, sondern auf viele andere Dinge ist ausgerichtet, damit ich was davon habe. Meistens geht es darum. Oder es wird behauptet, Gott sei allmächtig und absolut vertrauenswürdig, aber die eigenen Sorgen trägt man doch lieber selber weiter. Kennen wir das? Wir sagen, Gott ist allmächtig, ihm kann man alles anvertrauen, aber niemand kann mich trösten in meinem Leid, niemand kann mich verstehen und meine Sorgen trage ich selber weiter und leide darunter. Ist vielleicht nicht so dramatisch, dieses Beispiel, als wenn ich gegen Gottes Willen handle, aber auch durch dieses Handeln verleugne ich Gott, ob das uns bewusst ist, ob es mir bewusst ist, dass wenn ich nicht das tue, was ich behaupte, über Gott behaupte, dann verleugne ich ihn. Das ist sehr gravierend, das ist schon sehr heftig. Die Beschreibung dieser Menschen wird zum Abschluss gebracht mit den Worten, dass sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Wieder sehr harte Worte, dieser ganze Abschnitt ist sehr hart und er endet mit solchen harten Worten. Verabscheuungswürdig, ungehorsam, untüchtig. Die Befleckten und die Unreinigen und die Ungläubigen, sie sind unrein, sagt uns der Text. Ihre Gesinnung und ihr Gewissen sind befleckt. Sie bekennen sich zu Gott, aber durch ihre Werke verleugnen sie ihn. Sie sind ungehorsam. Nun, wem sind sie ungehorsam? Was meint ihr? Es wird hier einfach gesagt, sind ungehorsam. Wem? Wem gegenüber? Gott? Ja? Noch jemandem? Dem Heiligen Geist? Ist auch dasselbe? No? Wem sind Menschen ungehorsam? Jesus Christus, der Heilige Geist, Gott, ist alles dasselbe. Ja, warum haben wir Angst, das zu sagen? Den Menschen ungehorsam. Ist das richtig, den Menschen ungehorsam zu sein? Ist das gut? Manchmal ja. Aber es gibt sehr viele Fälle, wo man gehorsam sein muss. Und das erwartet der lebendige Gott. Die Autoritäten, die von Gott eben eingesetzt wurden. Aber diese Menschen, die sind ungehorsam. Die sind Gott ungehorsam, sind auch Menschen ungehorsam. Aber sie behaupten, vor Menschen niemals werde ich mich fügen, nur vor Gott. Aber sie lügen, auch vor Gott fügen sie sich nicht. Wenn sie würden sich vor Gott fügen, dann würden sie auch Menschen gehorsam sein. Denen, wo Gott will, dass diesen Menschen, das sind die, ja, angefangen von Eltern und dann Arbeitgeber und dann die Regierung und so weiter. Das sind Menschen. Auch in der Gemeinde, das sind Menschen. Unterordnet euch gegenseitig, steht geschrieben, in der Furcht Christi. Das sind Menschen. Man muss sich Menschen unterordnen. Das ist, was Gott will. Aber diese Menschen, die sagen, nee, wir sind, und deswegen sagt hier einfach ungehorsam. Sie sind ungehorsam Gott und Menschen und sie sind für gute Werke unbrauchbar, untüchtig, unbrauchbar. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt diese Worte, diesen Satz so, die ihm, also Gott, den Gehorsam verweigen, also hier nimmt man in die Übersetzung genau, dass es gegen Gott geht, und unfähig sind, irgendetwas Gutes zustande zu bringen. Gutes, wahrscheinlich gemeint, was in Augen Gottes gut ist. Die sind nicht fähig dazu, das zustande zu bringen. Und aus diesem Grund sind sie verabscheuungswürdig. So ein kompliziertes Wort, negatives Wort. Oder wird auch übersetzt einfach, sie sind ein Greuel. Auch ein heftiges Wort. Sie sind ein Greuel. Gerade aus diesem Grund, weil sie das alles machen. Also ich würde nicht raten, dass wir versuchen, nach diesen Kriterien andere Menschen zu beurteilen. Jetzt, aha, okay, jetzt diese paar Kriterien, verabscheuungswürdig und, muss die Brille anziehen, ja, ungehorsam, jeden guten Werk unzüchtig. Wer ist das für uns? Moment, Moment. Wer entspricht diesen, wer ist hier verabscheuungswürdig und ungehorsam? Das, ich würde nicht raten, ich denke nicht, dass das wäre richtig jetzt, dass wir beginnen, diese Kriterien auf andere anzuwenden. Es kann schnell zur selbstgerechten und lieblosen Kritik werden und man kann sehr schnell Fehler machen, weil man kann sehr schnell falsch beurteilen und Menschen verletzen. Aber ich würde raten, sich selbst nach diesen Kriterien zu beurteilen. Und da werden wir anderen keinen Schaden antun, auch sich selbst nicht, wenn wir hier in Gottesfurcht das tun, zum Beispiel die Frage stellen, bin ich rein? Bin ich gereinigt worden durch Jesus Christus? Und bin ich rein durch das Blut Jesu Christi? Ist es mein Verlangen, rein zu sein vor Gott? Sind meine Gesinnungen, mein Gewissen rein vor Gott? Rein bedeutet eindeutig auf Jesus ausgerichtet. Das ist rein. Das ist wie auch in der, im Eheleben, man sollte rein sein. Bedeutet, sollte man keine Untreue darf stattfinden. Ich darf niemals also meine Gefühle, meine Zuneigung zu meiner Frau mit einer anderen Frau teilen, dann bin ich nicht rein. Wenn ich das nur mit meiner Frau teile, dann bin ich rein. Und so auch hier, also meine Gesinnung, mein Gewissen, sind sie rein vor Gott? Bedeutet, sind sie eindeutig, einfältig, eindeutig auf Gott ausgerichtet? Oder teile ich ein bisschen auf Gott, ein bisschen hier, ein bisschen da? Dann bin ich nicht rein. Sich selbst fragen, bekenne ich Gott und seine Herrschaft? Bekenne ich das? Es ist wichtig, das zu bekennen, mit dem Munde. Ja, ja, mit dem Mund. Es ist wichtig, das zu bekennen, das zu behaupten, das zu sagen. Ja, das ist meine Überzeugung. Und wird mein Bekenntnis durch meine Worte unterstützt? Entschuldigung, durch meine Werke. Wird mein Bekenntnis durch meine Werke unterstützt? Wenn ich sage, Gott ist mein König, wie behandle ich meine Ehefrau? Oder eine Frau ist ihren Ehemann. Gefällt es meinem König? Wie bin ich zu meinen Eltern, jetzt Kinder, die noch zu Hause wohnen, gehorsam den Eltern gegenüber? Als Väter, Mütter, wie erziehe ich meine Kinder? Sieht man darin, dass Gott mein König ist? Oder ich bin der König für meine Kinder? Oder ich bin der König für meine Frau? Oder ich soll die Königin, die Prinzessin sein für meinen Mann? Wird mein Bekenntnis durch meine Werke unterstützt? Und diese Selbstprüfung oder solche Selbstprüfung, die wird uns weiterbringen als die Versuche, andere Menschen zu beurteilen. So, die Zeit ist ein bisschen vorgerückt, aber vielleicht doch gibt es Fragen oder Ergänzungen. So viel zu diesem Abschnitt. Machen wir noch Zusammenfassung und dann schließen wir ab. Ja, bitteschön.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Zu Beginn haben wir gesagt, ich werde unrein, wenn ich eine Sünde getan habe. Da bin ich unrein. Und dann in Vers 15, wo es um die Unreinen ging, hast du gesagt, für sie ist alles unrein, weil sie inwendig unrein sind. Also meine Frage ist, bin ich oder werde ich zum Sünder, wenn ich eine Sünde getan habe? Oder sündige ich, weil ich schon ein Sünder bin? Was von den beiden ist richtig?
Das oder? Zweite.
Das Zweite.
Das Zweite okay. Ist richtig. Ich sündige, weil ich Sünder bin.
Okay. Ja. Gut. Ja, danke. Ja.
Gut, danke schön für diese Frage. Fassen wir noch das Ganze, weiß ich nicht, aber machen wir eine Zusammenfassung und dann beten wir zum Schluss. Also hier wird uns das allgemeingültige Prinzip dargestellt. Also Reinheit und Unreinheit kommen nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und laut diesem Prinzip ist dann entsprechend alles rein oder alles unrein. Unreinheit entsteht durch Sünde und Reinheit entsteht durch das Blut Jesu. Das ist auch so Prinzipien. Äußerliche Gegenstände können uns weder Reinheit noch Unreinheit erzeugen. In uns können sie das nicht erzeugen. Reinheit und Unreinheit werden im Herzen erzeugt. Und wir sollen über unser Herz wachen, damit unsere Gesinnung und unser Gewissen vor Gott rein sind. Und unsere Werke bestätigen oder verleugnen die Herrschaft Gottes. Oder bestätigen, verleugnen das, was wir sagen über Gott. Und ein Aufruf an uns alle, lasst uns Gott durch unsere Werke bekennen. Nicht nur durch die Worte, nicht nur dadurch, was wir behaupten, was wir sagen, sondern auch dadurch, was wir tun. Und dass unser Wort und unsere Werke, dass sie zusammenpassen, dass sie nicht widersprechen, sondern das Gleiche sagen, dann wird unser Gott nicht verleugnet, sondern er wird bekannt und verherrlicht. Wir wollen jetzt beten. Wenn jemand beten möchte, darf er es gerne machen. Ich schließe dann ab. Lass uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir und beten dich an und danken dir für die Reinigungskraft deines Blutes. Herr, es ist so ein großes Recht für uns, so ein Privileg, durch dein Blut gereinigt zu werden und immer wieder gereinigt zu werden. Danke, dass dein Blut niemals verliert seine Kraft. Und wir bitten dich, Herr, dass unsere Worte, unsere Bekenntnisse, dass sie das untermauern, dass sie von unseren Werken untermauert werden. Und dass wir mit unseren Werken dich ehren und dich bestätigen und nicht verleugnen. Bewahre du uns vor Unreinheit und hilf uns, mehr als alles andere über unser Herz zu wachen, unser Herz zu behüten, damit du verherrlicht wirst und damit du, der Herr, nicht nur auf unseren Lippen bist, sondern mitten in unserem Herzen, auf dem Thron unseres Herzens bist und dass du über uns regierst und dass es durch unsere Werke sichtbar wird. Herr, hilf uns in diesem, dass wir dich lieben und mehr Ehre dir bereiten. Entlass jetzt uns mit deinem Frieden und wir danken dir für deinen Segen. Amen.